Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli, eurem Podcast über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie alle 2 Wochen der wunderbare, einzigartige Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
Ohayo gozaimasu, minasan. Ohayo Shaggy Senpai.
Ganz genau, Ohayo. Das ist ein Staat in Amerika. Was dieser Start mit unserem Film zu tun hat, würde ich gerne wissen, aber das wirst du mir wahrscheinlich nicht verraten. Jedes Mal, wenn ich dich begrüße, kommt, glaube ich, irgendwie was Neues dazu. Kann es sein, wird das immer länger, deine Begrüßung, oder ist die immer gleich?
Nee, die ändert sich, weil sonst habe ich immer Konnichiwa gesagt.
Ja.
Und das, woraufhin du dann immer Gesundheit gesagt hast. Aber Konnichiwa heißt guten Tag und wir haben jetzt 9 Uhr morgens, wir nehmen um 9 Uhr morgens auf. Und Ohayo gozaimasu heißt guten Morgen.
Bis morgen, okay. Nee, bis morgen?
Nee, guten Morgen.
Guten Morgen, okay. Guten Morgen. Siehst du, wieder was gelernt, also hat es gar nichts
mit. Also wenn du jemanden begrüßt, sagst du immer bis morgen?
Nee, es kommt drauf an. Ach so. Das sage ich immer, wenn ich mich von jungen Damen verabschiede. Nein, Quatsch, das sage ich gar nicht generell. Bis morgen sage ich, glaube ich. Doch, wenn man geht, klar. Aber lass uns genug über Begrüßungen, genug über Verabschiedungen geredet. Wir reden über einen außergewöhnlichen Film. Der Film heißt, lieber Thomas?
Die Legende der Prinzessin Kaguya.
Und im Original?
Kaguya Hime no Monogatari. The Tale of the Princess Kaguya.
Ganz genau. Da reden wir heute drüber. Und da gibt es einiges zu bequatschen. Der Film ist nämlich ganz besonders auf verschiedene Art und Weisen. Zum einen der allerletzte Takahata-Film. Der letzte Film von Isao Takahata, denn tatsächlich gab es danach keinen weiteren Film von ihm. Er ist 2018 dann auch verstorben.
Bedingt ist das richtig.
Ja.
Er hat ja noch für einen weiteren Film noch einmal die Animationsregie übernommen, aber die Kaguya war jetzt wirklich sein letzter eigener großer Film.
Und wir hatten ja schon vor 2 Wochen den letzten Film von Miyazaki. und dieser Film sollte ja eigentlich auch der letzte Film vom Studio Ghibli sein.
Ganz genau. Aber ist er dann ist ja quasi noch ein Film hinterhergeschoben worden und dann noch ein zweiter und dann ein dritter und jetzt kommt noch ein vierter. Also es geht eigentlich immer weiter.
Aber zu dem Zeitpunkt, als er in den Kinos erschien, dachte man, das ist der letzte Film des Studio Ghibli. Das dachte man ja schon. Ist dann letzten Endes anders gewesen. Aber wie gesagt, von Takahata war es der letzte richtige eigene Film. Eine Legende ist hier von uns gegangen mit und hat einen legendären Film, ein Meisterwerk hinterlassen. So viel kann man, glaube ich, auch schon mal sagen. Aber worum geht's denn in diesem wunderbaren Film, lieber Thomas?
Mal gucken, was ich da zusammengefasst habe. Also es ist ja eigentlich ein Märchenfilm, deswegen machen wir das jetzt auch so ein bisschen märchenhaft. Es war einmal ein alter Bambussammler, der in einem leuchtenden Bambus ein winzig junges Mädchen findet, die zu einem Baby wird, als er sie mit nach Hause nimmt. Gemeinsam mit seiner Frau zieht er in das in einem Wahnsinnstempo heranwachsende Findelkind auf, das sie Hime, also Prinzessin, nennen. Da sie so schnell wächst wie ein junger Bambus, wird sie von den Kindern des Dorfes Takenoko genannt, was so viel wie Bambussprössling bzw. kleiner Bambus heißt. Takenoko liebt das einfache Leben, die kleinen Dinge und freundet sich mit den anderen Kindern, vor allem aber mit dem jungen Tsutemaru an und Takenokos Leben könnte schöner nicht sein. Ihr Ziehvater jedoch findet Gold und Wertgegenstände in anderen Bambusstauden, was er als Aufforderung versteht, sein Ziehkind nicht nur Prinzessin zu nennen, sondern sie auch zu einer solchen zu erziehen. So geht er mit Takenoko und seiner Frau in die Stadt und sie leben von nun an luxuriös in einem großen Haus mit Bediensteten. Dort wird dem Mädchen von einem weisen Alten der Name Kaguya, die Leuchtende, gegeben. Sie soll wie eine Adlige aufwachsen und wird entsprechend von einer Benimmdame des japanischen Hofs erzogen, unterrichtet und eingekleidet. Nach einiger Zeit verbreitet sich die Nachricht über ihre Schönheit wie ein Lauffeuer und Kaguya wird von den Besuchen junger Edelmänner regelrecht überrollt, da alle um ihre Hand anhalten möchten. Die an einer Hochzeit in keinster Weise interessierte Kaguya gibt den Eheanwärtern jedoch schier unmöglich zu erfüllende Aufgaben, welche diese entweder ernsthaft oder mit Tricks zu bewältigen versuchen. Doch Kaguya, enttäuscht von der Unaufrichtigkeit ihrer Verehrer, weist letztendlich alle zurück. Als selbst der Kaiser um ihre Hand anhält und dann sogar noch aufdringlich wird, legt sie ihr Leuchten ab, wird zu einem Schatten und erkennt mit einem Mal, dass sie vom Mond abstammt und bittet diesen darum, sie abzuholen. Ja, und der Rest des Films ist dann eigentlich nur noch großes Weinen.
Ja, das hast du sehr schön wiedergegeben. Da musste ich am Ende auch noch mal ganz kurz schlucken. Wunderbarer Film, wunderbare Geschichte. Die Geschichte, wir werden gleich noch drüber reden, stammt natürlich aus von einer alten japanischen Erzählung. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber wie ihr es gewohnt seid, erstmal die Facts zum Film. Der Film ist 2013 in die japanischen Kinos gekommen. Sollte ja ursprünglich mal mit dem Film Wie der Wind sich hebt parallel kommen. Da haben wir letzte Woche, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, Thomas.
Genau. Takahata ist nämlich ein fauler Sack, ein fauler Hund, um Miyazaki zu zitieren, und ist nicht fertig geworden. Und deswegen konnten die Filme nicht parallel gezeigt werden, wie einerseits, wie damals, Die letzten Glühwürmchen und Mein Nachbar Totoro. Was damals geklappt hat, hat diesmal nicht funktioniert.
Ja, hat hier nicht so funktioniert und so super erfolgreich war Kaguya auch nicht in den japanischen Kinos. Nicht so erfolgreich wie andere Filme. Eher sogar für das Studio eine kleine Enttäuschung, muss man dann ganz ehrlicherweise auch sagen. In den Kinos zumindest. Takahata Regie geführt, sein letzter Film. Er hat aber auch das Drehbuch zusammen mit Riko Sakaguchi geschrieben für den Film und produziert wieder von Toshio Suzuki. Und Musik hier von unserem Joe Hisaishi. Übrigens das erste Mal gemeinsame Arbeit, Hisaishi und Takahata, oder?
Ganz genau, das allererste Mal. Eigentlich sollte jemand anders die Komposition machen für den Film. Warum daraus nichts geworden ist, darüber habe ich leider keine Informationen gefunden. Und Joe Hisaishi ist dann tatsächlich eingesprungen und hat dann erstmalig quasi mit Takahata zusammengearbeitet und hat dann die Filmmusik auch vollendet. Aber ein Punkt ist nicht ganz richtig, was du gerade gesagt hast. Toshio Suzuki war nicht der wirkliche Produzent des Films, sondern das war Yoshiaki Nishimura. Und Suzuki hat den Nishimura eigentlich nur unterstützt dabei.
Ja. Dadurch, dass Toshio Suzuki natürlich der Executive Producer des Studios auch ist, wird er auch tatsächlich in den meisten Fällen als erstes namentlich genannt, obwohl es, das hätte ich auch gleich noch drauf eingekommen, natürlich so ist, dass Nishimura hier quasi der Executive Hauptproducer war und Suzuki ihm quasi beratend zur Seite gestanden hat, aber auch als Producer natürlich mit an Bord war.
Genau, und Suzuki war eigentlich für Miyazaki zuständig, für Wie der Wind sich hebt. Ja. Also sie hatten sich das quasi aufgeteilt.
Zu den anderen Erscheinungsweisen kommen wir jetzt auch, ich habe es gesagt, 2013 in japanischen Kinos, in die deutschen Kinos ist er noch im Jahr 2014, Ende 2014 gekommen, ebenso wie Österreich und der Schweiz, da lief er gar nicht so lange. In den USA ist er auch im Jahr 2014 wieder von G-Kids herausgegeben, in die Kinos gekommen und wie es gewohnt seid, reden wir doch mal ganz kurz über die Synchronsprecher. Hier finde ich, es ist was Besonderes passiert, denn man hat hier wirklich in dem Deutschen wieder extrem auf die Stimmen geachtet. Man hat hier wieder Stimmen gewählt, die zu den Charakteren irgendwie passen. Und im Amerikanischen hat man vielleicht mit die größte Garde oder eine der größten Garden. Man macht das ja immer, dass man hier wirklich Hollywood-Stars nimmt, die hier synchron sprechen. Hier hat man das Extremste mal wieder auch gemacht. Also Sarah Alles hat Kaguya gesprochen. Sarah Alles kennen wir. Die ist eine deutsche Synchronsprecherin. Die habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, weil sie auch bei Wie der Wind sich hebt eine kleine Rolle gesprochen hatte. Also parallel hier gearbeitet. Aber vor allem ist sie als ja, mittlerweile auch eine Podcasterin, die diesen Meditationspodcast, das Powerpause, den ich sogar schon mal gehört habe, und aber auch als Schauspielerin natürlich sehr aktiv. Ansonsten auch oft im Anime-Bereich zu hören, in verschiedenen Serien, verschiedenen Filmen. Auch bei unter anderem spricht sie Terrible Tornado in einer meiner Lieblingsserien, One Punch Man übrigens. Da ist sie auch mit an Bord. Sehr, sehr witzig, dass es da irgendwie den Kreuzverweis gibt. Außerdem haben wir auch noch mit dabei Cornelia Boje, die Frau des Bambussammlers spricht. Ich werde nicht alle erwähnen, weil viele wirklich rein im Synchronbereich sind, oft auch gar nicht so große Sachen sprechen. Die ist allerdings auch wirklich sehr aktiv. Die spricht unter anderem Leute wie Carolyn Jones, Mary McDowell in Der mit dem Wolf tanzt oder Battlestar Galactica zum Beispiel. Jacqueline Smith hat sie gesprochen. Und vor allem, mit der bin ich nämlich aufgewachsen, Lilith Stern and Crane aus der wunderbaren amerikanischen Sitcom Cheers, die Frau von Frasier Crane. Den haben wir ja auch schon, den Synchronsprecher auch schon ein paar Mal erwähnt. Die liebe ich sehr natürlich, die Serie mag ich. Und ich bin auch mit der deutschen Stimme aufgewachsen. Eine meiner absoluten Lieblingsserien in der Zeit gewesen, die du natürlich, wie wir wissen, wahrscheinlich nicht gesehen hast, oder?
Habe ich alles nicht gesehen. One Punch Man habe ich gesehen.
One Punch Man hast du gesehen. Sotemura wird gesprochen von Nico Saplik. Nico Saplik ist aber jemand, über den wir auch hier schon gesprochen haben. Der hat auch schon in einigen Ghibli, in einigen auch Animationsfilmen schon synchronisiert. Aber vor allem ist er die Stimme von Daniel Radcliffe, Harry Potter, der dann später auch beim Gefangenen von Azkaban da dann den Harry Potter übernommen hat, weil der Synchronsprecher vorher leider noch nicht im Stimmbruch war. Deswegen wurde der Synchronsprecher damals ausgetauscht. Aber der spricht auch unter anderem auch Chris Pine, Andrew Garfield in den Spider-Man-Verfilmungen, Michael B. Jordan, also wirklich große Namen, die Nico Saplik hier spricht. Und noch, wir haben noch jemanden dabei, den ich bei den Deutschen auf jeden Fall noch erwähnen möchte. Der spricht den Kaiser, Gerrit Schmidt-Voss. Und Gerrit Schmidt-Voss ist wahrscheinlich, wenn vielleicht mittlerweile der bekannteste deutsche Synchronsprecher in vielen Belangen. Und zumindest gehört er in die Top 3, das muss man ohne Zweifel sagen. Die Stimme hat man auf jeden Fall schon gehört. Jim Parsons spricht er bei Big Bang Theory, Joanna Ribisi, Scott Kahn, James Van Der Beek, Sean Gunn, Wentworth Miller, Jeremy Renner und natürlich vor allem, und da ist es, glaube ich, seine bekannteste, neben den ganzen Hörspielproduktionen, die er macht, die bekannteste Stimme ist natürlich die von Leonardo DiCaprio. Das ist auf jeden Fall eine, den spricht er auch schon ewig. Gerrit Schmidt-Voss wirklich wahrscheinlich mit der bekannteste deutsche Synchronsprecher. Eine Deutsche möchte ich da, oder ich soll sagen, aber zwei Deutsche möchte ich, glaube ich, noch erwähnen. Zum einen möchte ich erwähnen, Peter Kröger, der hat hier jetzt keine so große Rolle, aber der ist jemand, den man auch kennt. Und zwar, der ist jemand, der auch oft leider nicht mehr unter uns lebt. Der ist vor einiger Zeit verstorben, aber der war auf jeden Fall ein bekannter deutscher Schauspieler, der oft im Tatort, in diesen ganzen Produktionen mitgemacht hat, gerade im Hörspielbereich. Eine meiner Lieblingshörspielserien, die Sherlock Holmes Hörspielreihe aus Maritim oder später Romantour hieß dann der Verlag später. Da hat er Dr. Watson gesprochen, neben dem großartigen Christian Rode. Oft Computerspiele, auch synchronisiert, das Schwarze Auge und so weiter und so fort. Im Kino hat er auch deutschen Film mitgespielt, aber vor allem, und da kennt man ihn wahrscheinlich auch, ist er die deutsche Synchronstimme von Stan Lee, der ja auch in den ganzen Marvel-Filmen immer mal so einen kleinen Auftritt hatte. Daher kennt man ihn auf jeden Fall auch. Wie gesagt, aber im Hörspiel sehr, sehr aktiv, Peter Krüger. Den mag ich vor allem sehr. Dann noch eine Frau, die ich noch ansprechen möchte, die auch hier synchronisiert, die ich auch sehr schätze und sehr mag. Auch hier keine große Rolle. Friedel Morgenstern, die kennt man auch beispielsweise aus Siebenstein, der wunderbaren Kinderserie. Anne of Queen Gables hat sie auch mitgesprochen, aber vor allem ist sie die deutsche Synchronstimme von Abigail Breslin und ist quasi auch mit ihr aufgewachsen. Abigail Breslin, Little Miss Sunshine, hast du den Film schon mal gesehen?
Ja.
Wunderbarer Film, da spricht sie halt Abigail Breslin, als sie noch ganz klein ist und später dann unter anderem in Zombieland und so, da spricht sie immer noch. Also sie ist quasi ihre Stimme auch geblieben. Zu den amerikanischen Synchronsprechern auch nochmal ganz kurz, weil da hat man wirklich eine große Garde aufgefahren, wie ich finde. Man hat mit Chloe Grace Moritz, die hier die titelgebende Prinzessin Kaguya spricht, auch wirklich eine, die kurz davor ist, in die A-Garde, wenn sie es nicht schon ist, in Hollywood aufzusteigen. Man hat mit James Caan, Mary Steenburgen, Lucy Liu, George Segal, James Marsden, Oliver Platt, Dean Cain, Beau Bridges, Daniel Day-Kim, wirklich eine große Garde an Hollywood-Stars, an Leuten, an Schauspielern, die weniger Synchron normalerweise machen, aber viel in Hollywood-A-Filmen mitspielen. Hier hat man eine große Garde zusammengefahren, um diesen Film auf jeden Fall nochmal zu würdigen, weil ich glaube, dass da hat man, das sind auch die, ich finde auch, dass man die amerikanische Synchronarbeit hier auch sehr, sehr gut gemacht hat. Mir hat das sehr gut gefallen. Natürlich ist der Film auch hier, da wirst du wahrscheinlich gleich auch zustimmen, auf Japanisch sicherlich am besten gelungen. Aber ich finde die deutsche Synchronarbeit und auch die amerikanische Synchronarbeit hier fast gleich auf, ein bisschen unter der japanischen logischerweise, aber trotz allem großartig.
Ja, also prinzipiell ist es ja auch so, dass gerade bei den Ghibli-Filmen, egal eigentlich bei allen, die Synchronarbeit sehr, 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 sehr gut geworden ist.
Ja.
Aber trotzdem, mir persönlich gefällt es auf Japanisch halt immer am besten. Und ganz wichtig ist halt, denke ich, tatsächlich so bei Serien, ne, dass da sollte man sich wirklich die Sachen eher auf Japanisch anschauen mit Untertiteln.
Ja,
bei Ghibli-Filmen ist es nicht ganz so tragisch. Da kann man auch wirklich auf Englisch oder auf Deutsch gucken.
Hier hat man ja auch, da kommen wir über die Synchronarbeit, japanische Synchronarbeit werden wir gleich auch nochmal sprechen. Ich würde gerne nochmal eine andere Sache ansprechen, bevor wir den Verweis auf diese japanische Sage, Märchen Legende, eigentlich. Geschichte werfen. Der Film war für den Oscar nominiert als bester Animationsfilm im Jahr 2015 tatsächlich erst. Da war er bei den Oscars dann nominiert, weil er ja in 2014 erst in die amerikanischen Kinos gekommen ist. Im Jahr zuvor war Wie der Wind sich hebt auch nominiert. Damals hat die Eiskönigin gewonnen. Zu Recht, aber hier hätte man Chancen gehabt, weil man hatte nicht so große Filme als Konkurrenz. Die Boxtrolls, den ich nie gesehen habe, war nominiert. Melodie des Herzens, den ich gut finde, aber jetzt nicht so super gut finde. Der wunderbare Film Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2, den ich noch besser finde als Teil 1. Übrigens eine sehr, sehr gute Reihe. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das könnte dir auch gefallen. Drachenzähmen leicht gemacht ist eine sehr, sehr gute Animationsfilmreihe. Die gefällt mir wirklich.
Den ersten habe ich gesehen.
Ja, die werden noch besser. Die werden auf jeden Fall besser. Und gewonnen hat aber in diesem Jahr Baymax. Dieser Film mit diesem großen, runden, rundgebauten Geschöpf. Auch schön. Aber ich glaube, Prinzessin Kaguya wäre hier eigentlich die logische Wahl gewesen. Aber wir sind bei den Oscars, wir sind Hollywood, da ist es ein bisschen schwieriger.
Ganz genau, ja.
So, jetzt aber. Prinzessin Kaguya stammt von der alten, von der alten Geschichte aus dem 900. Jahrhundert, sagt man das so ab? Also um 900, um das Jahr 900 lebte jemand, der diese Geschichte wohl erstmalig aufgeschrieben hat, sagt die Legende.
Ja, und ist eigentlich die älteste Legende, die älteste japanische Legende, die es gibt. Und jeder Japaner kennt eigentlich das Märchen der Prinzessin Kaguya.
Da gibt es aber auch verschiedene Überlieferungen. Also es gibt natürlich verschiedene Versionen dieser ursprünglichen Geschichte, die auch dann später tatsächlich noch auch in Irland unter anderem auch als alte Legende gilt. Bisschen abgewandelter Form, aber selbst in der japanischen Legende gibt es da auch verschiedene Variationen dieser Geschichte. Die sind ja nur eigentlich ein paar Verse, aber es gibt verschiedene Varianten, beispielsweise, dass diese Verehrer von Kaguya, die kommen in den meisten Varianten, kommen die um, auf der Suche nach dem, oder beziehungsweise auf der Suche nach dem Ding, was Kaguya möchte. In anderen Varianten versuchen sie zu betrügen. Andere geben auch die Suche einfach auf und erscheinen nie wieder. Diese Varianten gibt es beispielsweise.
Ja, und es gibt ja auch noch ein sehr interessantes Ende in der Legende, die im Film nicht angesprochen wird. Und zwar der Kaiser, nachdem Prinzessin Kaguya zum Mond zurückgekehrt ist und er quasi leer ausgegangen ist, bekommt dann von Kaguya noch einen Brief, der die Unsterblichkeit verspricht. Und der Kaiser beauftragt dann viele Soldaten und einen Untergebenen, diesen Brief auf einen Berg zu bringen, damit dieser Brief verbrannt wird. Und dieser Berg war der Berg Fuji. Das heißt, Fuji reich an Kriegern, aber auch Unsterblichkeit. Und es wird überliefert, dass durch das Verbrennen des Briefs bis heute noch Rauch in die Wolken aufsteigt. Da der Fuji ja eigentlich immer noch ein aktiver Vulkan ist.
Spannend, das Version kannte ich nicht. Aber natürlich hat man diese, dadurch, dass es, wie du es gesagt hast, vielleicht die bekannteste und älteste Geschichte ist, diese Charakter Kaguya taucht ja auch in in Abwandlung in vielen verschiedenen Animationsfilmen, Serien auf, bei Sailor Moon, bei Naruto, Prinzessin Sakura und, in verschiedenen Computerspielen, Okami und also oft, wenn es um japanische Mythologie geht, taucht oft dieser Charakter, diese Geschichte in irgendeiner Form auch auf.
Ganz genau. Ich meine, das ist quasi so wie bei uns in Deutschland, Schneewittchen oder Dornröschen oder wie auch immer.
Ja,
ne? Ganz den genau. Bekanntheitsgrad hat quasi Kaguya in Japan.
Kennt man. Aber lass uns doch erstmal jetzt anfangen, über den Film zu sprechen. Und hier müssen wir natürlich das als erstes das Auffälligste nochmal ansprechen. Das, was ihn in erster Linie schon mal abhebt von anderen Filmen, von anderen Produktionen des Studio Ghiblis. Natürlich vom Zeichenstil, lieber Thomas.
Genau. Als ich das allererste Mal Kaguya gesehen habe, weiß ich noch ganz genau, ich hatte das Gefühl, einen Klassiker zu sehen. Der Film war noch gar nicht so alt, aber ich hatte das Gefühl, jetzt schon einen Klassiker zu sehen, einfach aufgrund der Art, wie der Film umgesetzt worden ist. Der Film wirkt im Endeffekt wie japanische Tuschezeichnungen, die ja ihren ganz eigenen Reiz haben. Und das haben sie wirklich komplett im ganzen Film durchgezogen. Und das ist gerade mit dieser Aquarellmaltechnik zu arbeiten und da einen Film umzusetzen, ist extrem schwierig, weil man kann mit Aquarellen nicht wirklich, akkurat arbeiten, weil die Farbe, die Wasserfarbe halt verläuft und ein Bild, man kann an ein Bild nicht gleich irgendwie ein direktes Anschlussbild finden, weil halt die Farben halt verlaufen können und so weiter. Das ist halt sehr schwierig. Deswegen hat die Produktion auch sehr, sehr, sehr lange gedauert. 8 Jahre hat es gedauert, bis der Film dann endlich fertig gewesen ist. Und eigentlich hat sich auch nie wirklich jemand vorher an diese Technik rangetraut, obwohl es eigentlich gerade für japanische Filme mit traditionellem Inhalt sich ja eigentlich anbieten würde. Aber Takahata hat es als seinen letzten Film, ich glaube, er wusste es noch nicht, dass es sein letzter Film wird, aber hat wirklich alles gegeben und es ist optisch ein Film geworden, der seinesgleichen sucht und eigentlich bis heute auch nicht mehr von einem anderen Film übertroffen worden ist, beziehungsweise der dem gleichkommt.
Manche Leute werfen ja diesen Film auch mal so in einen Sack, wenn man das so ausdrücken darf, mit den Yamadas. Beides Takahata-Filme, beides anders gezeichnet, aber man kann die auch optisch nicht miteinander vergleichen, überhaupt nicht, oder?
Das Einzige, was beide gemeinsam haben, ist halt, dass der Stil sehr reduziert ist. Die Hintergründe sind sehr reduziert, aber das ist auch schon alles. Ne? Ich meine, während die Yamadas halt eher teilweise wie Skizzen wirken, ist bei Kaguya sind das halt wirklich fertige Tuschezeichnungen.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe und angefangen habe zu schauen, dachte ich im ersten Augenblick, puh, es sieht zwar geil aus, aber will ich mir einen ganzen Film so anschauen, da werde ich bestimmt ewig brauchen, mich dran zu gewöhnen. Aber ich glaube, bei mir hat es nur wenige, wenn überhaupt Minuten gedauert, bis ich einfach drin war in diesem Film und die Zeichnung einfach geliebt habe. Ich habe nicht lange gebraucht, mich dran zu gewöhnen. Aber ich kann verstehen, dass das andere Leute erst mal abschreckt.
Ja gut, ich meine, der Film hat teilweise ein paar Längen, ein paar Szenen, wo ich denke irgendwie, die sind jetzt nicht so super aufregend, aber ich will dann einfach sehen, wie auch diese Szenen einfach umgesetzt worden sind, weil es einfach unglaublich schön aussieht. Von mir aus hätte der Film 5 Stunden gehen können und der wäre mir nicht langweilig geworden.
Ja, das ist nämlich genau das, was ich anders sehe als du. Ich fand, der Film war deutlich zu lang, einfach weil der auch wirklich ein paar Längen hatte. Die hätte es nicht gebraucht. Den Film nochmal gestraffter. Man hat ja auch diese alte Geschichte, die nur ein paar Verse sind, nochmal aufgebauscht. Macht man oft bei Filmen. Klar, wenn das Material da nicht so... Das hat Geschichten noch eingebaut, die auch okay sind. Also gerade Satemura ist ein schöner Charakter, den es ja in dem Vers eigentlich gar nicht gibt. Aber ich finde trotzdem, man hat an einigen Stellen viel zu lange gewartet. Man hat viel zu viele Längen eingebaut. Der ist an einigen Stellen wirklich, wenn man jetzt nicht so viel zu sehen gehabt hätte, wäre er sehr langweilig gewesen. Das hätte es nicht gebraucht. Ich finde, ich kann dich verstehen, dass du das schön, dass du das anschauen magst, weil es schön ist. Aber ich glaube, der Film wäre besser, wenn er etwas kürzer gewesen wäre.
Naja, ich meine, ich gehe ja auch in Museen und schaue mir irgendwie Bilder an und kann mir eine halbe Stunde lang ein Bild angucken und schauen, wie ist es umgesetzt worden, was wollte der Künstler mir damit sagen, wie ist die Technik und so weiter. Und Ja. Das habe ich bei Kaguya auch empfunden und Kaguya ist für mich einfach ein Kunstwerk.
Kann ich nachvollziehen, dass man sich ein Bild auch mal 30 Minuten anschauen kann im Museum, aber nicht jedes Bild. Ich schaue mir nicht jedes Bild 30 Minuten an. Und es gab dann Momente, in dem Fall Bilder, wo ich dachte, nee, die will ich mir eigentlich gar nicht so lange anschauen jetzt. Ich würde gern zum nächsten gehen. Und die kam aber noch nicht, wenn man diesen Vergleich herzieht.
Okay. Du bist halt einfach im Banause und so.
Also, wenn der Film jetzt nicht so gezeichnet wäre, sondern in Anführungsstrichen normal, dann hättest du mir wahrscheinlich zugestimmt, dass er Längen hat. Die hast du ja selber angesprochen, bevor ich es getan habe. Ich glaube, wenn der Film wirklich noch ein Tick kürzer gewesen wäre und einige Stellen weggelassen hätte, wäre er noch besser gewesen. Das ist einfach im Grunde fast meine einzige Kritik, die ich an diesem Film habe.
Wenn du sagst, ein Tick kürzer, ich meine, der Film geht 137 Minuten, das sind über 2 Stunden. Was heißt denn für dich ein Tick kürzer?
Also ich hätte eine halbe Stunde kürzer gemacht.
Locker. Minuten?
Wie? Locker eine halbe Stunde kürzer.
Was? Eine halbe Stunde?
Locker.
Hättest du rausgestrichen?
Locker, würde ich sagen. Aber ich bin nicht der Macher des Films. Also ich maße es mir nicht an zu sagen, ich würde den Film kürzer schneiden. Weil so wie der Film ist, ist er ja auf jeden Fall auch gewollt. Ich will nichts an dem fertigen Film ändern. Ich glaube, ich hätte nur gesagt, dass er kürzer, für mich persönlich, ist ja nur meine persönliche Meinung, deutlich besser gewesen wäre. Wo wir bei den Zeichnungen noch sind, was ich besonders hervorheben möchte, ich meine, die Zeichnungen haben wir gesagt, wie toll das ist, wie künstlerisch das auch aussieht. Aber auch da variiert es ja manchmal so ein bisschen. Ich liebe diese Flucht, als Kaguya wegrennt, dieses, wo es dann noch dezimierter ist. Noch kleiner alles wirkt, aber wie bombastisch und auch mit dieser Musik, die wir auch auf jeden Fall nochmal ansprechen sollen, die das dann nochmal unterstreicht, wie diese Szene wirkt, diese Fluchtszene ist, glaube ich, für mich mit Abstand meine Lieblingsszene in diesem Film.
Auch wo sie die ganzen Klamotten abwirft und so. Ja, eine ganz, ganz großartige Szene. Wobei sie für mich sehr konkurriert mit der Szene, wo sie voller Lebensfreude unter dem blühenden Kirschbaum tanzt.
Ja, die stehen aber irgendwie in Konkurrenz zueinander. Die sind irgendwie ähnlich, aber doch grundverschieden, weil die Stimmung eine ganz, ganz andere ist. Und die Stimmung, die wird einfach extremst super gut übertragen durch diese Art der Zeichnung, aber auch durch die Musik.
Ja, da gebe ich dir zu 100% recht.
Lass uns nochmal kurz bei den Zeichnungen bleiben, weil eine Sache sollte man nochmal erwähnen, die aber sich direkt nochmal auf die Synchronarbeit bezieht, weil auch hier, wie bei Tränen der Erinnerung, hat man tatsächlich vorher die Stimmen aufgenommen, vorher synchronisiert und danach erst gezeichnet. Hast du das gewusst?
Genau, das legendäre Pre-Scoring.
Ja, ganz genau. Und kennst du die Geschichte mit Takahata, der hier dem einen Usaki, dem Synchronsprecher, der noch unerfahren mit Pre-Scoring war, geholfen hat?
Ja, ganz genau. Der hat ja den Prinzen gespielt, der einen Drachen bekämpfen sollte, um Kaguya einen Edelstein, der im Kopf eines Drachen steckt, irgendwie zu bringen. Und der Synchronsprecher ist eigentlich eher Musiker, ist eigentlich gar nicht wirklich als Synchronsprecher erfahren gewesen und hatte jetzt auch keine Bilder vor sich, weil es ja ein Pre-Scoring war, sprich es wurde erst der Ton aufgenommen und dann wurden anschließend die Bilder dazu gezeichnet. Und Takahata stand jetzt vor ihm und er hat sich versucht, Takahata als Drachen vorzustellen. Und das hat irgendwie so überhaupt gar nicht funktioniert. Aber trotzdem hat er einen guten Job letztendlich abgeliefert, hat sich dann, als er den Film dann aber gesehen hat, sehr gewundert oder sich gefreut darüber, dass der Prinz eigentlich aussah wie er.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Schöne Geschichte auch irgendwie zur Synchronarbeit hier in diesem Fall. Wo bei den Synchronsprechern sind, einer der Synchronsprecher ist ja während den Aufnahmen auch verstorben, der den Bambus,
den alten Bambus,
gesprochen hat. Der ist während der Dreharbeiten verstorben und wurde dann währenddessen noch ersetzt. Und man hat ihn aber, glaube ich, in den Credits gelassen. Also den Namen Takeo Chill, der stand in den Credits noch weiter mit dabei.
Ganz genau, richtig. Ja.
Gibt es noch irgendeine Szene, die dir wichtig ist? Irgendwas, was wir ansprechen sollen? Ich glaube, wir sollten heute die Musik, bevor wir es nachher in den VOG-Ranking noch machen, jetzt schon mal ansprechen. Weil ich finde, die Musik, die Zusammenarbeit von Hisaishi und Takahata, die ist so wichtig für diesen Film. Vielleicht hätte es ein anderer Musiker auch oder ein anderer Komponist auch hinbekommen. Aber das, was hier Hisaishi abliefert, ist fantastisch. Ich glaube, ohne diese Musik wäre der Film nur halb so gut.
Ja, also vor allem erstmal das Mondlied, dieses alte Kinderlied, was immer wieder im Film auftaucht. mal von Kindern gesungen wird, dann mal von Kaguya gesungen wird, mal von der Ziehmutter von Kaguya gesungen wird. Also das quasi immer wieder auftaucht, ist so ein wunderbares, so ein schönes Lied und letztendlich, wenn man dann auch weiß, worum es eigentlich geht und wo es hinführt, auch eine große Bedeutung für den Film hat. Und dann halt die ganze restliche Musik, die eigentlich mit traditionellen japanischen Instrumenten umgesetzt worden ist und einfach der Stimmung des Films und auch in der Zeit, in der der Film spielen soll, einfach unglaublich gerecht wird. Also ganz, ganz großen Hut ab vor der Arbeit von Hisaishi.
Absolut, absolut. Was man hier in diesem Film eigentlich gar nicht findet oder finden kann, zumindest ich nicht, ist sowas wie Filmfehler. Kann man bei so einem Film über Filmfehler sprechen? Ich glaube nicht. Auch Easter Eggs. Man hat ja hier nicht, bei so einem Film würde man nicht einen kleinen Totoro im Hintergrund einbauen. Das hätte ja auch nicht gepasst. Also das ist hier, glaube ich, nicht der Film, um sowas anzusprechen oder zu suchen, oder?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht mich auf die Suche nach irgendwelchen Easter Eggs oder so begeben, sondern der Film hat, wie gesagt, optisch mich auf, ja, hat mich eigentlich so geplättet, dass ich da Easter Eggs oder Ähnliches gar nicht gebraucht hätte.
Takahata hat ja mal gesagt, wir haben schon gesagt, der Film wurde nicht rechtzeitig fertig, aber er hat gesagt, dass er insgesamt von der ersten Idee bis zum fertigen Film über 8 Jahre gebraucht hat. Über 8 Jahre, bis der Film letzten Endes fertig war. Das heißt, er war wirklich auch lange hier mit diesem Film beschäftigt.
Ja, und er hat auch extrem viel Geld gekostet. Ja. Ich glaube, 5 Milliarden Yen hat er, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat er gekostet. Und ja, und Miyazaki, der war auch wirklich sehr, sehr pissig, ne, weil Takahata so lange gebraucht hat und dann auch letztendlich nicht die Deadline eingehalten hat und die Filme dann zusammen gezeigt werden konnten, wie es eigentlich ursprünglich geplant war.
Ja, und wie ich es gesagt habe, der Film war auch nicht so erfolgreich wie erhofft. Das ist, muss man leider auch sagen.
Ja, meiner Ansicht nach zu Unrecht.
Ja, definitiv zu Unrecht. Aber selbst dieses japanische Publikum war ein bisschen, glaube ich, auch abgeschreckt vom Stil. Wobei das mittlerweile ja auch, also relativ schnell auch schon zu einem Kultfilm, auch einem der besten, das sagen viele, Ghibli-Filme überhaupt geworden ist. Wobei es natürlich auch andere gibt. Also das ist ein Film, der die Leute extrem spaltet, finde ich. Gerade die Ghibli-Anhänger spaltet dieser Film schon. Es ist jetzt niemand, der sagt, der Film ist schlecht oder so, also jetzt nicht wie den Yamadas, den noch mehr, wo die Kritiken in eine andere Richtung gehen, sondern entweder ist es so, man mag diesen Film sehr oder man mag diesen Film nicht. Ich glaube, hier gibt's kein Mittelmaß oder kaum.
Ja, also man muss ganz klar sehen, die Prinzessin Kaguya ist ein Vermächtnis. Es ist ein ganz großer Film, ein Vermächtnis von Takahata und der quasi sein erster Film für Studio Ghibli und jetzt der letzte Film, der beim Studio Ghibli von ihm umgesetzt worden ist. Also sprich die letzten Glühwürmchen und Kaguya. Das sind einfach, ja, da kann man sich in meinen Augen drehen und wenden, wie man will. Die beiden Filme gehören einfach zu den besten Ghibli-Filmen.
Ich bin gespannt, wie es bei den nächsten Filmen sein wird, die noch kommen werden. Da haben wir ja noch einige. Wäre es ein würdiges Ende gewesen für Studio Ghibli oder war es gut, dass man weitergemacht hat? Ich würde sagen, beides.
Das werden wir sehen.
Werden wir sehen.
Besonders, auf einen Film müssen wir ja noch bis wenigstens 2023 warten, um das wirklich beurteilen zu können. Ich hoffe, dass unsere Hörer uns bis dahin gewogen bleiben.
Ja, mal schauen, wie es mit uns weitergeht. Wir haben ja auch schon ein paar Ideen, aber wir haben ja noch nach diesem Film im Moment zumindest noch 3 aktuelle Filme, die schon draußen sind, über die wir sprechen können und werden. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Aber heute sprechen wir über Prinzessin Kaguya, die Legende der Prinzessin Kaguya. Und wir kommen jetzt zum VOG-Ranking, lieber Thomas. Die Umsetzung, ich glaube, da brauche ich gar nicht fragen, ob du die 8 Punkte gegeben hast oder nicht.
Ganz genau. Also das ist wieder so ein Film gewesen, da hätte ich mir gewünscht, dass wir auch 9 oder 10 Punkte hätten geben können. Und ich hätte mir auch gerne die langweiligen Szenen, die du gerne rausgeschnitten hättest, die würde ich gerne als Standbild mir an die Wand hängen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber trotz allem hat der Film seine Längen. Also man muss schon auch mal an manche Dinge kritisch hinterfragen dürfen. Genauso habe ich auch 8 Punkte gegeben, weil es einfach trotz allem die Umsetzung einfach Weltklasse ist. Man kann es gar nicht anders sagen. Das ist ein ganz besonderer Film. Wenn man den einmal gesehen hat, vergisst man diesen Film nicht. Und das ist auch ein Film, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die auch bei mir 8 Punkte gegeben bekommen haben, den kann ich mir auch regelmäßiger anschauen. Den kann ich mir oft anschauen, weil immer wieder was zu entdecken ist. Obwohl eigentlich optisch ja gar nicht so viel immer da ist, aber man entdeckt trotzdem immer wieder irgendwas, was einfach wunderbar und wirklich künstlerisch höchst wertvoll ist.
Ja, und vor allem die Emotionen, mit denen der Film spielt und die Emotionen von Kaguya selbst, das ist einfach so fantastisch, das zu beobachten und die Entwicklung auch zu sehen, wie Kaguya quasi von einem extrem lebensfrohen jungen Mädchen zu einem, wie habe ich es vorhin gesagt, zu einem Mädchen wird, die das Leuchten ablegt und zu einem Schatten wird. Hm. Ne? Ja, und das ist unglaublich gut umgesetzt.
Du hast gerade die Emotionen angesprochen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir werden einige Emotionen noch ansprechen. Hier direkt in unserem Bock-Ranking. Aber davor will ich nochmal wissen, wie war der Action-Faktor? Wie viel Arnold Schwarzenegger? Wie viel Steven Seagal? Wie viel Sylvester Stallone? Oder wie viel Jason Statham? Wie viel The Rock? Um es jetzt mal ein bisschen moderner zu nehmen. Hast du in diesem Film gesehen?
Also du meinst, wie oft hat man aufs Maul bekommen im Film?
So der Art. Man hat ja ein bisschen was aufs Maul bekommen.
Leider nur einer, ganz kurz.
Ja, das war schade, dass er aufs Maul bekommen hat. Aber nein, mal ganz gut, wie viel Action gab es in diesem Film?
Ja, es gab ein paar Szenen, die wirklich spannend und aufregend waren. Und wie zum Beispiel die Flucht, die du angesprochen hast von Kaguya, wo sie ihre Klamotten abwirft und Richtung Mond rennt. Das fand ich, war eine ganz tolle Action-Szene. Die Tanzszene unter dem Kirschbaum, das war jetzt kein klassischer Action, aber zählt einfach für mich auch so, wie die Kameraführung gewesen ist und wie der Film umgesetzt worden, also wie die Szene umgesetzt worden ist, fand ich auch sehr, sehr emotional, sehr, sehr, sehr aufregend auch. Also für mich hatte diese Szene, auch wenn das bei mir da jetzt keiner aufs Maul gekriegt hat, fand ich trotzdem, war das eine Art Action-Szene. Aber die haben natürlich bei einem Film von über 2 Stunden keine so wirklich große Rolle gespielt, also jetzt die Action. Deswegen bekommt der Film von mir 4 Action-Punkte nur.
Okay, das finde ich dann doch überraschend tatsächlich, weil ich gerade diese Szene, die du angesprochen hast, gerade diese Flucht, die wir jetzt, das ist eine meiner, glaube ich, absoluten Lieblings-Ghibli-Szenen und die ist so actionvoll, die ist so mitreißend. Ich finde diese Szene fantastisch. Ansonsten natürlich gibt es wenig in dem Film, was man unter der Kategorie Action zusammenfassen könnte. Aber für mich reicht's trotzdem für 5 Punkte. Also 5 Punkte bei Action, da liegen wir auseinander.
Naja gut, und man darf hier auch die Szene nicht vergessen, als Kaguya dann abgeholt wird und quasi das Mondvolk auf einem Wolkenwagen vom Mond auf die Erde reitet. Buddha ist sogar dabei und Kaguya wird abgeholt. Das ist natürlich auch so in der Form noch nie vorher gesehen worden. Also das ist totale Action. Also ich meine, stell dir mal vor, irgendwie auf einmal kommt vom Mond her so ein riesiger Wolkenwagen mit Musikern, mit
Na, ich weiß nicht. Ist es Action? So wie du es gerade wiedergegeben hast, würdest du das eher in den Humorpunkt einordnen? So wie du es gerade wiedergegeben hast. Für mich gehörte das auf jeden Fall zum Holzhausen-Faktor. Aber wir kommen, wo wir beim Thema Humor gerade sind. Wie viele Punkte hast du beim Humor gegeben?
Für mich war der, die Kaguya als kleines Mädchen, da gab es wirklich sehr, sehr viele schöne, humorvolle Szenen. Und dann ihre Zofe, die so ein bisschen aussah wie eine Katze, so eine Katzenmimik hatte, die war einfach, immer wenn sie gesehen war die einfach immer nur Zucker. Die war einfach... Alles, was sie gemacht hat und wie sie aussah, war einfach immer nur lustig.
Ja, absolut.
Das waren eigentlich so die Humorträger des Films, also Kaguya als kleines Mädchen und die Zofe. Und das hat aber ausgereicht für mich, weil es meinen Humor getroffen hat, Kaguya 5 Humorpunkte zu geben.
Super. Da kann ich gar nicht mehr hinzufügen. Bei mir auch 5 Punkte. Der Plot, das ist spannend jetzt, weil da würde ich jetzt meine Kritik anbringen, die nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ich habe es ja schon gesagt, der Film hat in meinen Augen einige unnötige Längen. Klar hat man es aufgrund der Optik vielleicht gemacht und hier wollte Takahata vielleicht noch ein paar Sachen erzählen und in den Film einbauen, die aber in meinen Augen nicht alle nötig waren. Aber du bist immer der zuerst die Punkte gibt, deswegen, wie viele Punkte hast du dem Plot gegeben?
Ja, also ich fand die Geschichte Okay, man muss es halt sehen als das, was es ist. Es ist ein Märchen.
Ja. Ne?
Und als Märchen fand ich die Geschichte sehr, sehr gut. Und für mich hat der Film auch nicht wirklich Längen gehabt, sondern was du als Längen siehst, war für mich die Möglichkeit, noch mehr über Kaguya und ihr Umfeld erfahren zu können. Mhm. Und ich fand, das hat alles letztendlich zur Geschichte gehört und hat die Geschichte noch mehr rund gemacht. Und deswegen der Plot, also für mich war es eine runde Geschichte und bekommt 7 Punkte.
Okay, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich habe einen Punkt weniger gegeben aufgrund der Dinge, die ich gerade erzählt habe. Deswegen von mir nur 6 Punkte. Kommen wir zur Musik. Die haben wir heute ja, bevor wir zum Walkman gekommen sind, noch mehrmals hervorgehoben, die Musik von Joe Hisaishi. Deswegen glaube ich, dass wir beide zusammen 16 Punkte gegeben haben hier in dieser Kategorie, oder?
Ja, gut. Zusätzlich kommt ja auch noch das Ending, der Credit-Song,
ja.
das Abschlusslied. Das,
ja, übrigens nicht, viele, da muss ich kurz unterbrechen, viele sagen ja, warum so ein trauriges Lied am Ende, ein trauriges Ende, aber das ist ja eigentlich ein tröstender Song, oder?
Genau. Ja. Takahata hatte die Komponistin und Sängerin Katsumi Nakahito beauftragt, tatsächlich, weil der Film traurig ist, kein Happy End hat, tatsächlich einen tröstenden Song zu schreiben. Und jeder, der sagt irgendwie, das ist aber ein trauriges Lied, den möchte ich an dieser Stelle darum bitten, sich mal die Mühe zu machen und sich die Übersetzung des Songs anzuhören oder anzuschauen, den Text. Das ist ein unglaublich schöner Text. Und so wie sie das umsetzt, gesanglich, der Song ist wie eine große warme Wolldecke, die einen umfängt irgendwie und einen warm hält. Also ich finde den Song unglaublich gut.
Ja, toller Song. Ich glaube, deswegen haben wir beide auch hier 8 Punkte gegeben. Nicht nur wegen des Songs, sondern wegen der Musik des ganzen Films. Brauchen wir gar nicht sagen. Aber es ist vollkommen richtig. Schaut euch die Übersetzung an, weil das ist wirklich ein tröstender Song. Und wenn man das weiß, dann ist es auch irgendwie ein wunderschönes, warmes, wohliges Gefühl, wie der Film dann auch einen zurücklässt. Und das finde ich schön.
Ja, man heult irgendwie noch ein bisschen weiter. Und das ist ein guter Übergang zum Heulsusen-Faktor.
Ja, den du jetzt schon gebaut hast. Dann sag mir doch mal, wie viele Punkte du beim Heulsusen-Faktor vergeben hast.
Ja, je nachdem, also nachdem, wie nass mein Kissen gewesen ist, ich glaube, das müssen dann 7 Heulsusen-Punkte gewesen sein.
Ja, ganz genau. Bei mir auch. Also da sind wir uns wieder einig. Für die 8 hat es bei mir nicht gereicht. Da habe ich schon traurigere Dinge gesehen, weil es auch ja so ein bisschen auch vorhersehbar war am Ende. Beim Disney-Film wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen, beim Pixar-Film auch. Da wäre sie da geblieben und hätte Satomura geheiratet, der ja schon eine Frau und Kind hat, aber der hätte es im Pixar-Film nicht gegeben oder im Disney-Film.
Aber du hast gesagt, du hast den Film im Zug gesehen.
Ja.
Hast du quasi wie ein Schlosshund quasi im Zug dann geheult?
Na, ich habe ja den Film jetzt wieder gesehen im Zug. Ich war in Hamburg und habe mir den Film dann auf der Zugfahrt 2-mal angeschaut, tatsächlich, beziehungsweise 1,5-mal, aber habe ihn mir ja vorher auch schon mal gesehen gehabt.
Okay.
Außerdem war ich allein im Abteil.
Ach so, ja, dann ist ja kein Problem.
Genau, da war ich ganz allein im Abteil da. Konnte man nichts machen. Wenn ich mir die Punkte zusammenzähle und deine anschaue, kommen wir auf den gleichen Zwischenwert, obwohl wir unterschiedlich sind bei einigen Kategorien, kommen wir beide auf 6,5.
Ganz genau.
6,5. Dann bin ich auf deinen persönlichen Geschmack gespannt, denn ich glaube, da werden wir nicht ganz gleich liegen.
Ja, also da, wie ich schon gesagt habe, als ich Kaguya das erste Mal gesehen habe und das Gefühl hatte, einen Klassiker vor mir zu haben, jetzt schon einen Klassiker vor mir zu haben, wie kann ich dann was anderes als 8 Punkte geben?
Ja, ich habe auch gesagt, ich habe einen Klassiker vor mir, der aber Längen hat. Wie kann ich was anderes als 7 Punkte geben? Da komme ich auf einen Gesamtwert von 13,5. Das ist absolut identisch wie vor 2 Wochen bei Wie der Wind sich hebt. Beides 13,5. Das heißt, beide Filme landen bei mir auf dem 7. Platz.
Genau, und ich habe eine Endpunktzahl von 14,5 Punkten und damit landet Kaguya bei mir auf dem 5. Platz, gleich hinter Wie der Wind sich hebt.
Ja, bei dir also ein bisschen, auch gleich. Warst du beide auf dem Platz, 5. Platz? Nein.
Nee.
Ja.
Wie der Wind sich hebt ist bei mir auf Platz 4.
Okay, bei mir sind Filme ja gleich, deswegen wir haben ja beide Filme ähnlich gleich dann, also dann am Ende dann doch bewertet, dann landen auf ähnlichen Plätzen die beiden Filme, die eigentlich zur gleichen Zeit ins Kino kommen sollten. Dadurch, dass ich 2 siebte Plätze habe, gibt es natürlich keinen 8. Platz, dadurch rückt ein anderer Film auf den 9. Platz und zwar kein geringerer als drehende Erinnerung, seltsamerweise bei mir auch immer noch in den Top Ten. Wir haben ja bald die Ghibli-Filme durch. Da werden wir dann mal so schauen, wie unsere Top Ten überhaupt aussieht. Werden wir in der letzten Episode in der normalen Ghibli-Reihe auf jeden Fall mal ansprechen. In der Gesamtwertung mit zusammen 28 Punkten landet dieser Film übrigens auch genau wie bei dir auf dem 5. Platz.
Ganz genau, auf Platz 5. Zusammen mit Chihiros Reise ins Zauberland. Wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht, dass die beiden Filme tatsächlich auf einem Platz liegen werden? Spannend.
Ja.
Weil Chihiro ist bei dir ja gar nicht in den Top 5.
Wo ist denn Chihiro bei mir? Muss ich
auf dem 6. Platz.
Auf dem 6., ja.
Aber Platz 5, auch ein geteilter Platz mit Chihiro. Spannend. Ich finde es schön, dass wir oft ähnlicher Meinung sind, aber in einigen Dingen dann doch verschiedener Meinung sind. Das macht diesen Podcast doch aus. Diesen Podcast, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns überall folgen. Bei Facebook, Instagram, bei einem ICQ, bei Windows Media Player, AOL, was es überall gibt. Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch bewerten. Bei iTunes, bei Google Podcasts. Und ich weiß gar nicht, wo man den sonst noch bewerten kann. Schreibt uns, wir würden uns über Feedback freuen. Feedback ist immer schön, wenn wir das bekommen. Da haben wir auch einige Zuschriften, die gesagt haben, hey, warum ist denn Mononoke so weit hinten? Da gab es jetzt tatsächlich die ersten Zuschriften, die sich da beschwert haben. Aber, naja, ist unsere Meinung.
Ganz genau. Und ihr könnt ja selber einen Ghibli-Podcast machen und Mononoke auf Platz 1 setzen.
Nein, ihr solltet alle keinen Ghibli-Podcast machen. Da gibt's ja schon unseren. Der reicht ja auch. Und hört lieber unseren Podcast nochmal, die alten Folgen. Hört uns auch wieder in 2 Wochen. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite.
Ja, wunderbar. Thomas Fandeschek.
Ganz genau. Das ist nämlich unangenehm, wenn er das so sagt. Das war ihm sehr unangenehm. Aber was ihm nicht unangenehm ist, ist, wenn er uns verrät, welcher Film in 2 Wochen dran ist.
Ganz genau, dann werden wir Erinnerungen an Mani teilen mit euch.
Ich finde ja, das klingt immer noch wie ein alter Hitchcock-Film.
Ein wenig, ja, aber er hat mit Hitchcock nichts zu tun. Davon werdet ihr dann in 2 Wochen erfahren.
Okay, da bin ich gespannt. In 2 Wochen hören wir uns wieder bei World of Ghibli. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören wie immer dir, lieber Thomas.
Ja, und ich sag wie immer, arigato gozaimasu, kondone minasan, bye bye.